laut.
Sorry.
Hallo.
Guten Tag.
Herzlich willkommen zum Flimmer-Podcast für April 2016. Sitzen hier Katharina
und Kenny.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über 4 Filme, nehmen uns einige Trailer für den kommenden Kinomonat vor und am Ende gibt es wie immer unsere Top 5. Mhm. Zum Thema Top 5, die besten Comic-Verfilmungen.
Die geilsten.
Die geilsten.
Die Affenticken geilsten. So war der Wortlaut.
Ja, jetzt fangen wir aber erstmal an mit Sachen, die worüber wir jetzt nicht reden wollen. Das wird nämlich jetzt eingespielt, oder?
Damit fangen wir an?
Ja, einfach so. Wir spielen immer, das ist jetzt unser neues Ritual. Die Kritik des Monats, die Filmkritik des Monats war diesmal The Jungle Book und...
die könnt ihr euch auch angucken.
Ja.
Aber wenn ihr uns einfach zu ätzend findet zum Angucken, könnt ihr euch die auch hier einfach anhören.
Und zwar jetzt.
Weißt du, wer ich bin?
Nein.
Ich bin der König der Bandalok. Nenn mich Lou.
Herzlich willkommen zu dieser monatlichen... Nee, lass uns doch mal anfangen.
Okay.
Hello.
Guten Tag.
Herzlich willkommen zur Kritik des Monats.
Das hast du schön gesagt.
Zur Filmkritik des Monats.
So sieht's aus. Heute das Thema The Jungle Book.
The Jungle Book.
The Jungle. Wie der Mann immer so schön im Trailer gesagt hat.
Genau. Ja. The Jungle Book.
Ja. Und damit jetzt genug. Wir haben keine Zeit. Es geht um The Jungle Book. Ja.
Die Real-Life-Verfilmung des Disney-Klassikers.
The
des
Jungle
Disney
Book.
Disney-Animationsklassikers. Das Dschungelbuch.
Das Dschungelbuch.
Genau.
Ja. Ja.
Mit welchen Erwartungen bist du in den Film gegangen?
Ich habe gedacht, das kann nicht wirklich was geben. Habe ich echt gedacht. Ich habe gedacht, das wird vielleicht ganz hübsch und so, aber ob das so funktioniert... So, weil der Film ist so klein und knuffig und charmant und tolle Lieder und wunderbar. Und da habe ich gedacht, so jetzt mit Menschen und Computer und... Wie war es bei dir?
Ähnlich. Also ich habe auch gedacht, der Trailer sieht ganz wunderbar aus. Davon war ich sehr gefangen von Anfang an. Aber ich war auch selbst da noch, habe ich gedacht, nee, das gibt nichts. Das wird wahrscheinlich ganz lang und lässt uns nicht so wirklich an diese Charaktere ran. Ich habe gedacht, das schreckt ab, wenn die Tiere reden. Und ja, dann wurde ich positiv überrascht.
Ich auch.
Sagen wir es so.
Es war in 106 Minuten.
Ja.
War ja auch noch nicht mal so lang. Und
genau.
Hat sich auch nicht lang angefühlt. Also war knackig, kurzweilig, spaßig. Ich fand, es war eine Riesenfreude. Mhm. Und ich fand, es war auch mal was anderes. Ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Film, der... viel eingenommen hat, auch ein Blockbuster, aber mal so was anderes irgendwie. Es waren keine Superhelden. Und es war einfach, das war so nett, in diese Welt einzutauchen und diese ganzen Charaktere kennenzulernen. Auch vor dem Hintergrund, dass man alles wusste. Also man wusste ja, welche Episoden kommen. Das war ja auch in Episoden aufgeteilt, wie der Zeichentrickfilm halt auch ist. Und man wusste genau, was kommt, aber es war spannend trotzdem zu entdecken, was sie daraus gemacht haben, weil es war nie 1:1 oder es war 1:1, aber dann war es irgendwie hommagig, es war nicht so abklatschig, fand ich.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja. Man hatte das Gefühl, dass diese ganze Welt irgendwie sehr mit Liebe zum Detail in die Welt gerufen wurde, auf den Screen geworfen wurde. Also diese ganzen kleinen Tiere, die einfach so nebenbei durchs Bild huschen, irgendwie so eine nette Art an sich haben, also irgendwas Bezeichnendes machen. Das war irgendwie ganz, ganz niedlich so.
Ja.
Alles in allem sehr niedlich, die Welt, und charmant.
Ja, war auch aufgeschrieben. Süß, putzig, schnubbelig, nett. Also und das mit positivster Konnotation, weil... Man kann jetzt auch sagen, es war süß. Nein, war süß, war schön, war herzerwärmend und wie gesagt, ich saß da und hatte keine Langeweile und habe mich gefreut und das haben die einfach toll hingekriegt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es sieht Hammer aus.
Ja, das stimmt.
Weil diese Tiere musst du auch erstmal so hinkriegen, dass du nicht da sitzt und dir denkst, dort ist doch ein animierter Bär da. Nein, das sah aus wie ein Bär und das war prima.
Wie ein sprechender Bär.
Wie ein sprechender Bär.
Wahnsinn.
Ja, und alle, der Tiger, der Affe, alles prima, alles super gemacht.
Ja, also beim sprechenden Bär sind wir dann bei den Rollen vielleicht auch direkt, also da hatte ich so meine größte Angst vor, dass sie so mich entrücken werden, dass sie mich nicht an sich herankommen lassen werden. Aber das war überhaupt nicht so. Man hat das sofort so hingenommen, dass die mit uns sprechen, beziehungsweise miteinander sprechen. Das war ja in dieser Welt einfach für sich, dass die miteinander sprechen alle. Und das hat super funktioniert. Und irgendwie war man sofort in diese ganzen Charaktere verliebt. Also Bagheera war so, wie er sein musste. Baloo war so, wie er sein musste. Shere Khan war so, wie er sein musste. Und das war alles.
Ka war ein bisschen anders. Ka, und ich habe mich dann gefragt, finde ich das jetzt gut? Als es war, habe ich so gedacht, das ist so albern im Film. Und das ist eigentlich auch schon nett, was die so lustig ist.
Ja,
und
aber
so.
Es wäre schwierig umsetzbar gewesen.
Ja, ja, ne? Und dann mochte ich aber wiederum auch, deswegen meine ich, es war so... Ich mochte diesen dunklen, finsteren Ton, den das hatte. Hm. Was das ja auch mehr oder weniger verdient. Weil das ist ja nicht schön, was die da treibt. Aber das war eine ganz andere K, als man sie erwartet hätte. Und ich meine, ich gehe jetzt auch immer nur vom Zeichentrickfilm aus. Ich kenne das Buch nicht. Weil darauf basiert es ja auch.
Das stimmt.
Da habe ich jetzt nicht so die Peilung von. Aber es hat halt auch natürlich viel angelehnt an den Zeichentrickfilm. Kommen wir doch zu den Liedern.
Ja.
Weil das habe ich mich gefragt, ob das dann mittendrin, weil so wie, am Anfang war ja nix. Und dann habe ich gedacht, so vielleicht war das im Trailer nur so, damit man denkt, ach schön, das Lied kennen wir doch alle. Aber dann kamen ja auch zwei Lieder. Und beim ersten von Baloo, probier's mal mit Gemütlichkeit, da habe ich so gedacht, das passt da jetzt auch so schön rein, ne? Weil der war ja so ein Schubidu-Singbär. Bei King Louie habe ich jetzt so gedacht, hätte ich das jetzt nicht gebraucht. Weil warum hat der auf einmal gesungen, außer dass wir das Lied alle geil finden und das vielleicht hören wollten? Da kam es nicht so natürlich, sagen wir mal so. Aber gestört hat es mich jetzt auch nicht. Aber da war es nicht so, dass es so aus dem Film herauskam, sondern nur so, das Lied muss rein.
Ja, genau das Gleiche, das kann ich so unterschreiben. Also bei Baloo habe ich gedacht, das passt da gut rein. Das hätte sogar für mich auch... so bleiben können, als es nun mal angedeutet hat. Mhm. Also ich hätte diese Montage erst nicht gebraucht, dann war sie aber nett. Also,
wie alles an dem Film.
Aber das mit dem Affen, das war ja schon ein bisschen, also das war ja auch ein bisschen dämlich, muss ich sagen. Man versucht da sowas ganz Bedrohliches irgendwie aufzubauen und dann fängt er an zu singen. Aus heiterem Himmel.
Ja, ja, das stimmt. Wo du das jetzt sagst, das hat ja auch einen Ton gehabt. Ne? Das war schon, wie der da in der Finsternis sitzt. Ja. Und so habe ich den im Zeichentrickfilm auch nie empfunden. Aber eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, King Louie ist der gruseligste Kerl überhaupt. Und ich habe mir gedacht, hä? Aber anscheinend hat sich hier John Favreau auch gedacht, ja, der ist so ein bisschen creepy und hat das dann auch so versucht rüberzubringen. Ja. Was ja gut war, bis er dann gesungen hat.
Ja.
Ja.
Dann war wiederum schade, dass das Lied von Ka nicht vorkam.
Ja, außer im Abspann.
Credits, ja.
Ja, da war es dann dabei. Sogar von Scarlett.
Ja.
Da sind wir in den Genuss gekommen, ihre Stimme zu hören.
Ich hätte gedacht, dass sie das mehr wirklich in den Soundtrack mit einbauen. Die bekannten Melodien quasi. Es war teilweise, ne? Aber ja. Ich habe gedacht, dass sie das so umgehen, das Problem, dass die nicht nur sprechen müssen, die Tiere, sondern auch plötzlich singen.
Aber wie gesagt, es ist 50-50 und
ja,
eins, das, es hat funktioniert.
Es waren 3 Minuten, also.
Ja. Wo wir gerade bei den Stimmen waren, zur Synchronisation, war gewöhnungsbedürftig, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass nicht Idris Elba uns angesprochen hat, sondern andere Menschen, deutsche Schauspieler. Generell einfach auch da, weil man diesen Nostalgiefaktor hat, wenn man den Zeichentrickfilm gerne geguckt hat, dass man die Stimmen halt so präsent hat und die Tiere auch mit diesen Stimmen so verbindet. Und ich fand davon losgelöst Ben Beckers Stimme sowieso total großartig. Und der hat das auch gut gemacht, aber ich habe immer so an den Film, den Zeichentrickfilm gedacht, wo der ja so ganz intellektueller, so spricht er auch so ganz fies und so, mehr so klug. Der war ja eher so ein bisschen... Und das war dann so gewöhnungsbedürftig für mich quasi, weil ich immer noch so in den anderen Stimmen hing. Aber ich fand, die haben das auch alle gut gemacht. Joachim Krohl, okay, da haben wir uns beide teilweise am Anfang angeguckt und gedacht, aber ich fand, irgendwann war das... Das
Bagheera.
Irgendwann, ja. Genau, war das Bagheera. Also da...
Ja.
Ich fand, die haben das alle nett gemacht.
Ja, man hätte es trotzdem gerne im Original gesehen. Ne?
Ja, gut, wie das meistens so ist. Armin Rohde wollte ich dann auch noch raushauen. Hat mir am besten gefallen. Als Baloo, der hat das richtig schön gemacht. Diesen Knuddelbär auch so knuddelig gesprochen.
Ja. Kommen wir zu dem Kind, oder?
Ja, gerne.
Wie der nochmal heißt.
Der heißt, und ich habe es aufgeschrieben und jetzt finde ich es nicht, und ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Neil Sethi? Neil Sethi? Ich weiß es nicht. Aber der, wie hat der das gemacht?
Das ist eine Leistung, die, also ich glaube, die dürfte man nicht unter den Teppich kehren, ne? Da nur mit nichts quasi zu spielen und sehr überzeugend mit nichts zu spielen. Also diese ganzen animierten Figuren um einen herum.
Der ganze Wald ist wahrscheinlich alles, auch so, ja.
Also das war echt... Schön, diesem kleinen Jungen so eine Seele zu geben. Und das alles zu bündeln. Er ist ja quasi der Protagonist und hat das ganz, ganz prima gemacht, muss ich sagen.
Ja, dass man auch direkt so Interesse hat an seiner Reise, weil es geht ja auch nur um ihn.
Ja, das fand ich ganz geschickt gemacht, dass es direkt mit ihm angefangen hat, mit dieser Verfolgungsjagd. Ne? Also man war direkt drin irgendwie.
Ja. Das habe ich auch noch aufgeschrieben. Der Film ist auch irgendwie mitreißend spannend. Was heißt spannend? Ich meine, man weiß, was passieren wird, natürlich. Aber das ist so dynamisch gemacht, wenn Verfolgungsjagden sind, wenn Kämpfe sind. Das ist alles super choreografiert. Das sieht alles schön aus. Das 3D war auch prima. Das war klar und gut eingesetzt. Man hatte wirklich so ein tiefe Gefühl und man fühlte sich wie im Dschungel. Und das war... Einfach eine schöne Welt und eine spannende Welt, eine interessante Welt. Und also ich war echt überrascht und habe mich gefreut, die ganze Zeit gefreut.
Ja. Hast du denn was zu meckern?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das meckern nennen kann. Ich fand, das war auch nicht überwiegend, aber ich fand, teilweise haben sie dann sehr versucht, noch so, ich will das gar nicht esoterisch nennen, aber diese ganze Geschichte mit dem Feuer hätte man auch nicht so umwabern müssen. Sie haben irgendwie versucht, da noch so eine Geschichte draus zu machen oder das irgendwie aufzuladen mit irgendwie. Ich weiß, kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe in dem Moment, habe ich dich auch angeguckt und gedacht, wovon reden die da? Okay. Es ist Feuer. und das war dann, ich weiß nicht, fand ich so ein bisschen too much dafür, dass jetzt einfach so ein Kinderfilm oder Familienfilm ist, wo wir einfach mal alle ein bisschen Spaß haben wollen. Fand ich das dann sehr... Aber das hat mich jetzt nicht so gestört, dass der Film mich jetzt irgendwie dann enttäuscht hätte.
Okay. Bei Familienfilmen fällt mir ein, der war kurzweilig, hat Spaß gemacht, das schon. Aber der war auf der anderen Seite auch irgendwie sehr berührend für mich. Also das hätte ich auch wiederum nicht gedacht, dass da Momente sind, die echt, die mir die Tränen in die Augen quasi getrieben haben. Mit der Wolfsfamilie, ne? Das war alles sehr, sehr rund.
Ja. Und auch witzig. Also das haben wir noch gar nicht gesagt, oder? Dass der sehr humorvoll ist, der Film. Wie du gerade schon sagtest, die kleinen Tiere, die da ab und zu mal durch die Gegend flitzen und immer für Spaß sorgen. Also das war herrlich. Die Szene, wo Baloo versucht, da den Honig zu kriegen und andauernd irgendwelche Tiere vorbeikommen und das kommentieren. Also da hatte ich tierischen Spaß dran. Ha.
Ja.
Ja. Ja, gut. Sind wir da am Ende, ne?
Ja, also vielleicht, um das nochmal so ein bisschen runterzuholen, es ist nicht der epische...
Nee.
Das epische Meisterwerk.
Nein.
Aber
es ist einfach ein schöner Film.
Ja.
Ein guter, schöner Film, der auch mal was anderes präsentiert, finde ich. Auch eine ganz andere Machart, weil wie gesagt, wir haben dieses Kind und sonst nur Computer und es funktioniert trotzdem prima.
Mhm.
Es ist witzig, es ist spannend, gut gemacht. Guckt es euch an, wollen wir damit sagen. Flimmerfaktor 80%.
Ja, ich habe 85.
Haben wir es geklärt.
Gut.
Super.
Gut.
Ja.
Das hätten wir.
Das habt ihr euch angehört.
Und jetzt geht's direkt weiter mit... dem nächsten Film, den wir geguckt haben.
Der,
Ja, ich spiele jetzt mal ab.
war das?
Es gab nicht mehr so viele Clips davon, weil der Film schon ein bisschen älter ist.
Aus dem Jahre 2011
kommt The Grey.
The Grey.
Unterwölfen.
Unterwölfen.
Ja. Wir haben uns gedacht, den müssen wir uns doch mal reinziehen. Da hört man doch nur Gutes von.
Da hört man nur Gutes von. Basiert übrigens auf einer Kurzgeschichte namens Ghost Walker, was mir nicht bekannt war vorher. Wollte ich mal raushauen.
Ah ja.
Von Ian McKenzie. Falls ihr sie mal lesen
wollt. Von Ian McKellen.
Von Ian McKellen. Von Ian Sommerholder. Eine Kollaboration.
Ja.
So war das. Ja. Ja, haben wir gedacht. Gucken wir mal. Haben wir geguckt.
So völlig erwartungslos irgendwie war ich und war ziemlich schnell gefangen von The Grey.
Mhm.
Weil der war ja irgendwie ziemlich mitreißend. Das hätte ich irgendwie nicht so gedacht, da, weil es geht ja so um Survival von so einem kleinen Trüppchen und da dachte ich, das kann so spannend ja gar nicht sein, aber das war in mehrerlei Hinsicht, sagt man das? In vielerlei Hinsicht spannend.
In mehrerlei Hinsicht.
Also nicht nur das, was uns gezeigt wurde, also der Plot war spannend, sondern auch das Psychologische dahinter war gut gemacht und spannend.
Ja, ich mag ja so Survival-Dinger sowieso gerne. Von daher fand ich das sowieso schon prima, auch von Anfang an. Gehen wir mal in den Film rein. Ich hatte am Anfang arg Schwierigkeiten und Spoiler-Alert für alles, was jetzt noch so kommt, Freunde, ihr wisst Bescheid, wie immer. Ich hatte so arg Probleme am Anfang, mich damit abzufinden, dass das große Böse in diesem Film dieses Wolfsrudel sein soll, weil das ja arg überspitzt dargestellt ist, wie diese Wölfe drauf sind. Das hat ja schon fast so menschliche Züge, weil die ja wirklich nichts anderes machen, als dieses Trüppchen terrorisieren. Und das ist ja teilweise wirklich so gemacht wie so ein Horrorfilm. Ich glaube, wenn die das erste Mal da zuschlagen, ist da so ein Typ, der wirklich so ein Geräusch hört, so ganz alleine irgendwo ist und so überall so guckt, wo könnte das denn herkommen? Und auf einmal springt so ein Wolf irgendwo raus. Also
auch ziemlich schnell, von Anfang an irgendwie.
Auch ziemlich schnell. Und irgendwann sitzen sie am Lagerfeuer und auf einmal springt auch ein Wolf aus dem Nichts quasi durch die Gegend. Ich fand das total albern. Also das ist, finde ich, total albern. Aber wenn man das so als metaphorisches Übel einfach hinnehmen kann, und das konnte ich einfach irgendwann, ist das ein prima Film. Also ich finde den optisch toll, weil der einfach diese Atmosphäre raufbeschwört. Das Setting ist ja schon mal ganz prima, dieses Alaska-Schneegestöber da, was einfach nur finster und man friert richtig mit. Es ist kalt und düster und dann hast du da noch so ein irres Wolfsrudel am Arsch. Also das war schon irgendwie beklemmend und unangenehm und da hat man auch so direkt mitgelitten. Und das hat auch irgendwie den Rahmen gesetzt. Man war so drin einfach. Das hat der Film ziemlich gut geschafft.
Das stimmt. Ja, also ich hätte das jetzt auch nochmal angesprochen mit der Horrorfilm-Atmosphäre, weil einer nach dem anderen wird ja da irgendwie von dem Wolfsrudel rausgezogen aus der Truppe und gefressen.
One by one.
Und das hat mich dann auch wirklich an so einen, an den Mechanismus von einem Horrorfilm erinnert, ne? Mehr als alles andere. Und das hat aber auch irgendwie Spaß gemacht.
Ja.
Es war jetzt nicht so, dass man unheimlich mitgelitten hat. Also es war eher spannend.
Nein, nicht auf der Wolfsebene, sondern, weil das macht ja noch so ganz andere Dinge auf, die ich total spannend fand. So dieses möchte ich leben und warum möchte ich leben und lohnt es sich überhaupt hier den Wölfen zu entkommen? Weil das sind ja nicht einfach fröhliche Menschen, die da landen, sondern die haben ja alle irgendwie
die haben schon
ihr Kreuz zu tragen.
Ja.
Und das, warum der Film auch so gut funktioniert, ist, obwohl dieses Trüppchen ja sehr klischeehaft aufgemacht ist. Also es ist ja, wir haben da den, der immer querschlägt und meint, alles besser zu wissen. Ja, wir Miesen, der ja schon Charakter an sich ist und dann der nicht so gut mitkommt und der mit den gesundheitlichen Problemen und der immer mal einen kleinen Witz reißt. Den Schwarzen, genau. Wir haben alles dabei. Die funktionieren aber trotzdem, obwohl das alles so klischeehaft ist, funktioniert das so gut. Ich habe die gern zusammen gesehen, auch zusammen interagieren gesehen.
Hm.
Und ja, vor allem dann natürlich Frank Grillo, der den fiesen, in Anführungszeichen, spielt und Liam Neeson, weil die sich ja ein bisschen in den Köpfen hatten und dann am Ende diese Wende haben. Also Ich habe denen gerne zugeguckt, deswegen war das auch spannend. Und der Film geht 117 Minuten, ja. Kann man sagen. War nicht langweilig.
Nee, der geht irgendwie an einem schnell vorbei, ja. Muss ich sagen. Ja.
Ja, Kenny, möchtest du auch noch was sagen?
Ach, das ist schon so lange her, dass wir den geguckt haben.
Ich wollte, weil ich gerade Frank Grillo gesagt habe, ich fand es mal schön, dass der in so einer Rolle zu sehen. Weil wenn man den sonst sieht, dann spielt der Cop, bla bla bla, Sergeant, bla, Admiral, General, bla bla bla. Mhm. Aber da, das war mal eine andere Rolle und ich finde, der hat so eine natürliche Ausstrahlung und der bringt das immer so gut rüber. So, solche Rollen vor allem, aber auch mal einfach kein Cop zu sein, sondern ein normaler Mensch. Und auch eine größere Rolle zu haben, das hat mich sehr gefreut.
Ja.
Ja, und ich fand den sehr berührend am Ende. Der letzte Moment, der letzte Schuss.
Ja.
Weil das ja dann quasi dieses Aufnahmen von wegen, möchte ich jetzt weiterleben oder nicht. Und das fand ich.
Ja, es war sehr gut gelöst, wie es geendet hat, fand ich. Ja. Also, eigentlich musste es so enden. Irgendwie alles andere wär zu eindeutig oder ja, zu klar gewesen.
Ja, da habe ich auch nichts zu sagen.
Prima.
Den Film hast du überstanden. Produziert von Ridley und Tony Scott übrigens.
Oh, die auch The Good Wife produzieren.
Oh.
Da sieht man Ähnlichkeiten.
Der ganze Schnee.
Ja.
Ja.
Die gute Garderobe.
Die Wölfe.
Gut, einen Flimmerfaktor von 85% habe ich.
Ich 80.
Ja.
Dann haben wir heute nur anscheinend. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Gucken wir, was uns jetzt noch so blüht.
Du weißt, was hier los ist. Und was ihr bevorsteht.
Bitte! Hilf mir!
Wir sprechen jetzt über Eli Roths The Green Inferno.
Aus dem Jahre 2013. Ist auch schon ein bisschen älter.
Ja. Und regelmäßige Fans des Flimmerfaktors wissen, wie sehr wir Eli Roth lieben.
Und hassen uns vielleicht dafür, dass das so ist. Aber so ist es halt.
Ja, und deshalb führte kein Weg vorbei, auch an diesem Film.
Ja.
Und ja, irgendwie fängt der ja ganz verheißungsvoll an, wie ich finde.
Mhm.
Also Eli Roth hat ja...
Ich habe sogar aufgeschrieben, es fing spektakulär an. Weil, ja, okay. Sag es, weil...
Eli Roth hat ja irgendwie ein Gespür dafür, kuriose Leute kurios in Szene zu setzen. Irgendwie kann ich das nicht anders sagen.
Das trifft es aber. Und ich habe auch aufgeschrieben, denkwürdige Charaktere, die merkwürdige Gespräche führen, Drogen nehmen und einen fragwürdigen Plan verfolgen. So wie das immer so ist bei Eli.
Ja, und dann denkt man sich, boah, jetzt geht's los und mit denen kann ja eigentlich nicht viel schief gehen.
Ja, wobei ich dann hier auch noch so gedacht habe, weil wir letztens auch Knock Knock besprochen haben. Und hier hatte am Anfang, ich meine, das war total absurd, aber das hatte auch so ein Realismus-Flair. Ich finde, das hat halt diese Uni-Welt aufgebaut.
Ja.
Und hat da diese bekloppten Menschen da reingesetzt. Aber ich fand, da hat es irgendwie funktioniert. Bei Knock Knock war ich ja manchmal noch so, da habe ich irgendwie die Verbindung nicht gefunden. Aber ich fand, hier hat das irgendwie gut funktioniert. Weil teilweise habe ich da so gesessen und habe gedacht, es könnte jetzt auch ein ganz normaler Film sein. Aber dann passiert immer irgendwas und man weiß, nein, es ist kein normaler Film. Es ist Eli.
Man merkt, dass er Spaß hat. Man merkt genau. Auch hier wieder, dass Spaß vorhanden ist und... dass da mit dem gewissen Schalk ein Skript auf Leinwand gebracht wird.
Ja, und das ist auch gut so. Ja, ich habe auch noch zu dir gesagt, als die da im Flugzeug saßen und uns dann klar wurde, es wird irgendwann abstürzen, ob das so gut sein wird wie bei Liam Neeson vorher, weil wir haben ja den Film vorher geguckt. Und war ganz ehrlich, das war ganz gut gemacht eigentlich, oder? Also es war unterhaltsam.
Ja, gut. Sagen wir so.
Ich fand es nicht schlecht gemacht. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ja.
Also für mich wirkte es wirklich wie... Lost. Also Lost, nichts gegen Lost, das war super, ne? Super gemacht, aber es war halt irgendwie so ein TV-Absturz.
Aber das hat dann auch den Charme dessen ausgemacht.
Ja.
Ja, und dann landen wir auf der Insel.
Und dort, ja, geht dem Film irgendwie die Luft aus.
Ja, aber noch nicht mal dann direkt. Also ich fand das auch noch schön, wie sie dann da waren und versucht haben, dann da die Bäume zu retten. Denn das ist ja die Mission da. Ich fand es bis zu dem Moment gut, wo der erste Kannibalenangriff quasi kommt. Also sie werden ja in dieses Dorf dann alle eingesackt. Der erste wird rausgenommen und verspeist. Und zwar aber ordentlich. Also da floss ja das Blut und das war widerlich und das war geil gemacht. Das sah auch cool aus. Da habe ich schon so gedacht, boah, was passiert jetzt noch? Ne? Weil das war ja schon ein ordentlicher Moment. Ne? Also jetzt für Horror und Blut. Und das fällt danach auch total flach, finde ich. Also es passiert in dem Bereich dann auch nicht mehr so viel.
Ja.
Und auch dann wird es einfach ein ganz normaler Horrorfilm, den jeder irgendwann mal irgendwie zwischenzeitlich ins Kino hätte bringen können, den keiner guckt, der nach einer Woche nur noch um 23 Uhr läuft und dann leise verschwindet. Das war nicht mehr so Eli-ich, das war auch nicht mehr so lustig.
Nee, das hatte,
das ging, ja,
das hatte nichts Besonderes mehr. Ne? Der plätscherte dann vor sich hin.
Ja, es ging auch nur noch, wie so ein typischer Horrorfilm, es ging nur noch darum, weg von den Kannibalen.
Wie kommen wir hier raus?
Ja. Und,
wir sitzen lange im Käfig, schreien uns an und versuchen nicht gegessen zu werden.
Was ja ein lobenswertes Ziel ist, aber irgendwie nicht so spannend war. Und was auch nicht spannend war, da fand ich jetzt als Bedrohung konkret, ich meine, das war eine Bedrohung, aber es war nicht spannend, waren diese Kannibalen.
Ja.
Die waren für mich jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh, das war doch der Film mit diesen geilen Kannibalen. Und so ein Horrorelement, so eine Horrorfigur oder was auch immer, die mir irgendwie geblieben wäre. Das waren halt einfach Leute, die Leute gegessen haben.
Ja, die hatten ja auch kein besonderes Merkmal, außer dass sie vielleicht Kannibalen waren. Aber das reicht nicht, weil wenn man den Film über Kannibalen macht, dann müssen die schon irgendwas Außergewöhnliches an sich haben.
Ja, ja und ich glaube, da war dann das Problem vielleicht auch, weil Eli ja auch durch das Ende dann so ein bisschen versuchen wollte. Weil natürlich läuft er Gefahr, wenn er so eine Geschichte aufmacht, dass dann alle kommen, ja, jetzt gehen wieder alle auf die Ureinwohner los, dass die nur Kannibalen sind und schrecklich und Klischee und Vorurteil, bla bla. Gut, es ist halt ein Film über Kannibalen und ich hätte es dann auch geil gefunden, wenn es einfach Kannibalen gewesen wären, die einfach mal auf die Kacke hauen und ordentlich fressen. Aber Eli hat dann noch so versucht, das irgendwie so in die Schiene zu bringen, so von wegen, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, die haben nur ein bisschen Angst. Und deswegen essen die jetzt alle auf. Was? Das war so total absurd. Und als dann, Spoiler Alert, Leute, ich sag's wieder, als dann dieses Ende kam, wo dann die Frau, die ja wirklich absolute Höllenqualen dadurch standen hat, was sie alles gesehen hat, wovor sie Angst haben musste, bis sie da erstmal raus war. Und dann findet die da nicht mehr so schlimm am Ende. Und das.
Die hat am Unicampus erstmal für den Kannibalismus geworben,
genau.
Quasi.
Hat gesagt, das nette Volk. Und das, ja, ich fand, wollte dann so politisch korrekt irgendwie sein und das konnte es irgendwie nicht. Und das fand ich einfach nur albern und absurd und da hätte der Eli einfach mal so ein bisschen mutiger sein können und sagen können, wisst ihr was, ist ein Film über Kannibalen. Ist halt so.
Nehmt es so, wie es ist.
So ist es.
Ja.
Ja.
Also ansonsten bleibt nicht viel von dem Film. Also, wenn man das vergleicht mit Cabin Fever oder anderen Größen.
Andere Größen. Meinst du Hostel?
Dann, ja, das ist schon irgendwie enttäuschend.
Ja. Also, ja. Wie gesagt, ich fand es großartig am Anfang und dann die zweite Hälfte hätte ich auch einschlafen können.
Ja.
So war das.
Gut. Hast du einen Flimmerfaktor?
40%.
Ich habe 30%.
Oh,
das,
der Eli.
Das schmerzt schon ein bisschen.
Das müssen wir durch.
Da gucke ich mir lieber nochmal Knock-Knock an.
Ja.
Okay. Ja. Gut.
Gut.
Wir haben aber nicht nur Filme gestreamt oder geliehen. Wir waren noch im Kino.
Ja.
Wie ihr am Anfang schon gehört habt, im Jungle Book und auch noch in diesem Klassiker. Klassiker der Neuzeit.
Diesem Kracher.
Eric. Mein Eric. Sie ist alles, was du nicht bist. Ich brauchte sie nur zu dir zu schicken und schon führtest du sie zu dem Spiegel. So armselig. Oh, wer sind denn die? Zwerge. Die sind ja wie Kinder.
Wir sind beileibe keine kinderblöde Königskuh.
Schön.
Wir sprechen über The Huntsman and the Ice Queen. Heißt der so?
Ja, so heißt der bei uns. Im deutschen Land heißt der so.
Ja, macht auch Sinn. Klingt sehr deutsch. The Huntsman and the Ice Queen ist quasi das Sequel, Prequel, was auch immer.
Beides.
Von Snow White and the Huntsman.
Ja, genau.
Wer kennt ihn nicht?
Wer kennt diesen Klassiker der Neuzeit nicht? Immerhin hat er 350 Millionen Dollar eingespielt.
Oh wow, ja.
Wegen, machen wir uns nichts vor, Kristen Stewart. Das waren noch Twilight-Zeiten. Ja, die ist jetzt nicht mehr dabei, aber Universal Pictures hat sich gedacht, bei so viel Asche hauen wir noch einen raus.
Mit was für einer Motivation auch immer. Ich kann das nach wie vor, also die haben ja wirklich gedacht, da springt richtig viel Kohle bei raus. Aber dem ist ja offensichtlich nicht so. Und das hätte man den ja auch mal irgendwie, das hätte man prophezeien können, finde ich. Weil welcher, also wir sind jetzt reingerannt, aber wer guckt sich das denn an?
Ja.
Wer will da von einem Märchen quasi noch irgendeine angedichtete, neue, andere Version hören, keine Ahnung, wie ich das nennen soll.
Die haben
so, und wir reden nicht über Maleficent. Wir reden über irgendeine wirklich komplett losgelöste Story vom eigentlichen Märchen.
Ja, ja. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht denken die sich so, God of Egypt's Publikum. Das ist ja, also ich meine, wie gesagt, ich war ja voller Freude. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das hatte so einen Trash-Vibe. Und dafür gibt es ja ein Publikum, mich. Und es hat ein verdammt gutes Cast.
Ja.
Und darauf haben die wahrscheinlich, und das ist ja, ich meine, das ist ja noch ein größeres Cast als Kristen Stewart, selbst zu ihrer größten Zeit. Ich meine, das sind richtig aktuelle Größen. Und darauf haben die anscheinend unheimlich gebaut, dass das dann funktionieren könnte. Und es hätte bestimmt auch gut werden können. Aber dafür ist da einfach, ich weiß nicht warum, aber da haben einfach alle voll verkackt. Weil das ist von der Werbung her, vom Drehbuch her, dann die Regie, die Charaktere, alles geht gar nicht in diesem Film. Und das ist nicht mehr schön trashig, das ist wirklich unterste Schublade nicht gut gemacht.
Ja.
Und das ist traurig, weil wie gesagt, ich habe mich gefreut. So, Sie wissen das.
Ja.
Ja.
Also, uns wird suggeriert, dass wir da jetzt das riesige Action-Abenteuer-Spektakel sehen und werden dann aber hineingeworfen in ja so eine halbgare Liebesgeschichte.
Ja,
würde ich das mal
in mehrere nehmen. Sogar.
Stimmt. Ich habe die Zwerge vergessen.
Die liebtest du doch so.
Und ja, das ging gar nicht.
Nee, das ging gar nicht. Das ging aber auch davon abgesehen, dass es irgendwo unten drunter noch so ein Lovey-Dovey-Schnubbelzeug sein sollte mit Charakteren, die überhaupt keine Chemie untereinander hatten und auch überhaupt nicht vom Drehbuch her irgendwas hatten, was Liebe nur angedeutet hätte. Ist aber auch die größere Geschichte des Ganzen absolut belanglos. Weil was ist die Geschichte des Ganzen? Ja. Irgendjemand soll losziehen und diesen Spiegel finden.
Also genau, der Spiegel ist die Bedrohung.
Sagt das Kristen Stewart-Double, das wir da präsentiert bekommen. Nur von hinten. Und dann zieht Chris Hemsworth los und will den Spiegel holen.
Ja.
Findet ihn nach 10 Minuten, glaube ich sogar, mit seiner Ische und den Zwergen und dann warte. Dann kommt Charlize Theron und dann
die sie auch gedacht hat, ach, für 3 Drehtage komme ich nochmal vorbei.
Ja, dafür schlüpfe ich nochmal in den Spiegel, hat sie sich gedacht. Das war ja auch eine Erklärung. Wo kam die auf einmal her, die Frau? Weil die ist ja schon gestorben, nicht? Oder gab es schon, schon so eine Andeutung, ich weiß auch gar nicht mehr, eine Andeutung, dass sie vielleicht nicht tot ist?
Diesmal gab es sie auf jeden Fall.
Stimmt.
Ein Teil 3 kann also kommen, wird aber niemals kommen.
Ich glaube, nach diesem finanziellen Debakel und nach den Kritiken, auch die dieser Film gekriegt hat, wird das, glaube ich, nicht passieren, nein. Ja, wie gerade gesagt, er ist einfach mega langweilig. Dieses Prequel-Sequel-Ding hatte, ist ja auch mal was Besonderes. Das ist hier ist das eher so bla. Das hätte man vielleicht cool machen
das
können.
Das wurde aber irgendwie nur in 2 Worten abgehandelt und dann war es das. Ja,
das hätte ja dann noch so, da hätte man dann ja mal vielleicht ein bisschen erfinderischer sein können. Nicht so richtig scheiße konventionell im Sinne von lineare Erzählungen, sondern vielleicht mal Zeitsprünge, auch mal ein bisschen dazwischen und nicht alles am Anfang vorher, dann die Mitte und dann das Ende, sondern da hätte man dann vielleicht auch mal ein bisschen sich was einfallen lassen können, wollte aber da anscheinend auch keiner machen.
Wir sprechen gleich weiter, wir müssen eben den
Sushi-Mann reinlassen.
So, weiter geht's mit Essen.
Ja.
Wir waren dabei, was uns alles so richtig auf den Nerv gegangen ist bei The Huntsman and the Ice Queen.
Und ja, die wissen das noch. Die haben das gerade noch
gehört. Ich musste mir das nochmal in Erinnerung rufen. Reden wir doch mal über die Zwerge.
Ja, das können wir vielleicht damit einleiten, was ich noch sagen wollte. Was nämlich, ich meine, man kann das alles noch hinnehmen, dass das einfach eine scheiß Geschichte ist und langweilig und dann absitzen. Aber was richtig schlimm war, war der versuchte Humor,
genau,
der da eingeworfen wurde, und das war schmerzhaft teilweise, weil unser Publikum war auch so in einem lethargischen Schock, glaube ich. Wir saßen da alle und wir waren ja einige eigentlich, ne?
Mhm.
Und keiner lachte, außer eine Frau einmal sehr herzhaft, aber da weiß ich nicht, ob das über den Witz im Film war, keine Ahnung. Dann ansonsten hat sich niemand geregt, über nichts, keiner hat gelacht, zu gar nichts, und das hat so den Film beschrieben, weil ich habe mich echt geschämt teilweise, wie die da versucht haben, lustig zu sein. Das war schrecklich.
Ja, vor allem mit den Zwergen, was halt wirklich sehr verzweifelt war irgendwie. Ja. Also die waren nicht nett, die waren nicht charmant, die waren nicht lustig, die waren einfach nur nervig. Nervig, nervig, nervig. Und die schlimmsten Momente waren dann, als denen wirklich auch dann Plot eingeräumt wurde. Als es wirklich nur um Zwerge ging. Da habe ich gedacht, was geht jetzt ab? Also das will doch keiner und das braucht auch keiner.
Nee.
Aber?
Ich habe auch geschrieben, die versagen total als Sidekicks.
Ja, man dachte vielleicht, Zwerge braucht man, wenn man schon Snow White nicht hat.
Und die sind, ist der eine nicht auch aus dem ersten Teil?
Ja, kann sein, keine Ahnung. So Beide sehr ist der mir nicht geläufig.
Mehr auch nicht. was wollte ich noch sagen? Achso, was auch noch lustig war. Weil ich bin ja auch noch da reingegangen und habe gedacht, ach schön, Sam Claflin ist ja wieder dabei. Und dann stand da im Cast noch Colin Morgan. Und ich habe gedacht, ach schön, Colin Morgan, mal gucken. Und da hat Sam Claflin sich auch gedacht, komm, die 1000 Euro, Dollar, was auch immer, die greife ich auch noch eben ab. für den einen Tag, da für die 10 Minuten schmeiße ich mich eben in eine schlechte Perücke und ein komisches Kostüm und mach mal kurz da, damit die sagen können, guck mal, der ist doch aus Snow White and the Huntsman.
Ja.
Da war schon vorbei und ja, Colin Morgan hatte auch nicht viel zu tun. noch nicht mal das hat dann gut funktioniert, auch eine Brücke zu schlagen zu Snow White and the Huntsman, weil... Ne, das ist ja schon doch irgendwie ein Sequel und
So merkt man kann man also als ganz eigenständigen Film gucken.
Kann man. Mhm. Muss man aber nicht.
Nee.
Muss man auch gar nicht gucken.
Ja. Ansonsten vielleicht nochmal, was vielleicht ganz nett ist, ist wieder mal Optik, Ausstattung, also Kostüme, vor allem von Charlize Theron. Von Emily Blunt jetzt nicht so.
Nee, also ich wollte gerade sagen, das ist aber auch dann schon wieder schön, weil das ist halt trashig und das funktioniert dann auch gut für mich, wenn der Rest funktioniert. Aber der Rest hat jetzt auch nicht funktioniert und Ich fand auch die Action nicht so gut. Das war bedingt nett gemacht. Also ein paar coole Sachen waren da drin, aber nicht viel. Ja, was mir Spaß gemacht hat, und das waren dann wirklich die letzten 10 Minuten des Films wahrscheinlich, war Charlize Theron, wie du schon sagtest, weil... Und Emily Blunt auch in der Rolle jetzt, weil die beiden spielen sich da ein Herz raus für eine Rolle, die nichts hergibt, für zwei Rollen, die nichts hergeben.
Ja, Emily Blunt fand ich jetzt auch wirklich nicht so...
Doch, ich fand die prima.
Ich fand's so, die hat besonders böse gespielt, weiß ich auch nicht.
Ja.
Charlize Theron hat das irgendwie netter gemacht.
Die hat, ich fand...
Für mich.
Das Kalte, was die Ice Queen natürlich sein muss, hat die prima gemacht. Dieses Emotionslose, das hat mir super gefallen. Go Emily, aber die Rolle war einfach scheiße. Also, die ist halt scheiße geschrieben, da kannst du nicht mehr rausmachen. Und an Charlize hatte ich Spaß, weil die embraced das einfach da, diese evil Trullala zu spielen, was ja auch wunderbar ist. Aber die Rolle gibt auch nichts her. Die sagt auch keine besonders netten Sachen. Also coole Sachen.
Nee.
Jessica Chastain. Wo wir uns ja alle so, wo ich mich so gefreut habe, gedacht habe, geil. Die haut mal ordentlich auf die Pauke, aber das war auch so, bah. Das sind einfach so viele tolle Leute gefangen in so einem schlechten Film. Das ist so traurig.
Ja.
Das ist ja noch nicht mal so Resident Evil.
Nee.
Geile Untertöne, cooler Zeitvertreib.
Dass man denkt, oh, irgendwie stylisch, oder?
Ja.
Wenigstens sowas.
Oder auch diese ganzen, was Jessica Chastain, das ist, glaube ich, ihre Ausrede, warum sie sich dafür hergegeben hat, dass es so feministisch ist. Aber realisiert doch kein Mensch in diesem schrecklichen Film da. Wenn Mila Jovovich loszieht, ein Kind rettet, ernährt, während sie vor Zombies auf der Flucht ist. Das ist geil. Aber doch nicht sowas hier. So eine Trulla, die ab und zu mal hier ein bisschen Pfeil und Bogen schießt und dann dazwischen von irgendwelchen Zwergen angequatscht wird. Das bleibt doch nicht im Gedächtnis. Das kannst du dir nicht schönreden, Jessica. Tut mir leid.
Dachte sie, sie wäre Katniss Everdeen?
Vielleicht. Aber nein.
Nein. Also, ein Versagen auf ganzer Linie.
Anders können wir es nie sagen.
Und somit ein Flimmerfaktor von?
20% immer noch, ja.
Ah ja.
Für Charlize.
Ich habe 30%.
Bitte?
Ja, ich...
Also das ist war, so viel für, wie für Eli.
Ja, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe... Also, weiß ich nicht. Man konnte sich das irgendwie noch angucken. Ich war nicht super genervt.
Das ist so viel wie für Eli.
Da kannst du mal sehen, was der Eli alles falsch gemacht hat.
Oh.
Ja.
Ja, so war's.
Also, es gab...
keinen dritten Teil.
Gab diesen Monat also nicht so allzu viel Sehenswertes im Kino,
wie ihr gemerkt habt. Außer das, was wir noch gucken müssen.
Was gucken wir noch? Ah ja.
Den Captain. Aber den hört ihr bei uns erst nächsten Monat.
Ja, das haben wir leider vor der Deadline nicht mehr geschafft.
So sieht's aus.
Aber bis dahin werdet ihr den dann alle gesehen haben und könnt dann mitreden.
Darauf bauen wir.
Aber wir gucken mal, was der nächste Monat zu bieten hat, oder?
Sehr, sehr gerne.
Und zwar in unserer Flimmervorschau.
Juhu.
Ganze 13 Filme.
Süßlich. Lecker.
Ganze 13 Filme haben wir, oder ganze 13 Filmtrailer haben wir uns angeguckt und wollen euch Tipps.
Haben wir uns reingezogen.
Tipps und Tricks geben.
Gerne.
Und los. Für den nächsten Monat. Hier kommt der erste.
Yay.
Es wäre besser, wir warten noch.
Wie wär's, wenn wir es mit einem 999 versuchen?
999? Was bedeutet das?
Ja.
Knackig.
999.
999. Kommt am 5.5. in die Kinos. Ist von John Hillcoat, der gemacht hat unter anderem auch The Road und Lawless. The Road kenne ich nicht, The Road soll aber richtig gut sein. Und Lawless mag ich sehr gerne.
Mhm. Und? Beste Bedingungen also für dich.
Beste Bedingungen für mich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben uns einiges angucken müssen und das war schon so ein Trailer, wo ich gedacht habe, ich möchte den Film sehr, sehr gerne sehen. Weil das ist mal ein Thriller. Ich meine, der Trailer ist natürlich wieder sehr, sehr lang und deutet uns schon einiges an. Aber das sieht thrilling aus, das sieht nach Action aus, das hat einen Hammercast, weil wer ist alles dabei? Chiwetel Ejiofor ist dabei, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrelson, Aaron Paul, Kate Winslet, Gal Gadot, Norman Reedus, wie sagt man?
Reedus, glaube ich.
Reedus, Michael Kenneth Williams und Clifton Collins Jr. Das ist ein geiles Cast. Und wenn Kate Winslet da aus dem Auto steigt als Mafia-Team, ist um mich schon alles geschehen. Also ich finde den Trailer gut. Anna und ich haben den damals im Kino gesehen und da habe ich gedacht, was ist das? Hm. Und das war so ein, natürlich kann das auch so 0815 Thriller-Ding sein, aber der ist mir auch geblieben. Und als ich dann, ich habe den Titel nicht mehr im Kopf gehabt, als ich dann gedacht habe, was ist denn Triple Nine? Dann habe ich den Trailer wieder gesehen, habe ich gedacht, oh ja, den möchte ich echt gerne sehen. Möchte ja. So sieht's aus.
Also ich finde den ziemlich stylisch so gemacht, den Trailer. Mhm. Und denk aber auch, vielleicht wird das auch nicht so gut. Vielleicht wird es gut, vielleicht wird es nicht so gut.
Das denke ich oft.
Also, der bleibt so ein bisschen undurchsichtig. Aber, wie gesagt, Star Power und das sollte eigentlich schon ausreichen.
Ja, das hat auch schon beim Huntsman ausgereicht.
Genau,
ja.
Eben.
So einfach sind wir jetzt ins Kino zu kriegen.
Und sagen deshalb
Top!
Und ich sage, naja.
Oh. Hi, wir sind eure Nachbarn.
Willkommen bei Kapanu.
Ist das ein griechisches Restaurant?
So heißt unsere Studentenverbindung. Naja.
Wer liebt nicht Bad Neighbors? Also ich liebe ihn.
Bah. Nein, ich nicht.
Und jetzt kommt schon der zweite Teil.
Ja, so schnell kann es gehen.
Man fragt sich, also anscheinend war der dann ziemlich erfolgreich, mhm. weil wie viel bietet so ein Film, um einen zweiten Teil zu machen? Also.
Ja, einiges. Frauen, wie du jetzt gemerkt hast. Mhm. Kommt übrigens auch am 5.5., Freunde. Ist von Nicholas Stoller, der auch den ersten schon gemacht hat. Ich glaube, das ganze Team hat auch am ersten Teil schon mitgewirkt. Also, das könnte dir gefallen, Fanny.
Ja.
Wie gefällt dir der Trailer?
Nicht ganz so. Also eigentlich lache ich nur immer bei einem Scherz und das war's. Ja, also es ist leider muss ich mir eingestehen, dass das nicht so der Knaller-Trailer ist. Mit sehr viel dämlichen Witzen und wenn man das überhaupt noch Witz nennen kann. Und, naja, ich werde es natürlich trotzdem auf jeden Fall gucken.
Auf jeden Fall.
Allein schon, weil Zac Efron wieder mitspielt.
Ach ja.
Und ja, lass dich doch einmal aus.
Ja, ihr braucht da gar nicht viel zu sagen. Ich finde, das sieht genauso aus wie der erste. Und den ersten fand ich echt schon schlimm. Und ja, also für mich ist das nichts. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde den auf keinen Fall gucken. Haben wir das auch geklärt.
Rose Byrne ist so lustig. Für mich. Und das wird sie ja auch wieder sein. Von daher, naja.
Flop.
Sie ist die Frau des Jahrhunderts. Und was habe ich ihr angetan?
Ja, das heißt A Bigger Splash.
Kommt ja auch am 5.5.
Da ist was los im Kino. Mhm. Und habe ich noch nie von gehört vorher.
Doch klar,
das ja.
ist Matilda.
Na da. Jedenfalls ist der ganz gut gemacht, der Trailer, sagen wir mal so.
Das ist auch einer der Trailer, die ich in unserer Liste beklatsche. Weil, ja, ich fand den Trailer ganz prima.
Ja, so prima fand ich ihn auch nicht. Ich
fand den toll geschnitten. Der macht dieses Mysterium, was da irgendwie existiert, wunderbar auf, ohne zu viel zu verraten, finde ich. Und hat auch einen Hammercast, außer dass Dakota Johnson mir natürlich immer Angst macht. Vielleicht macht sie es prima. Ansonsten sind da tolle Leute dabei. Tilda, Ralph Fiennes ist dabei, Matthias Schönertz, über den ich letztens schon mein Herz ausgeschüttet habe. Ja, ich finde den Trailer groovy, der ist mysteriös, der macht das spannend, was da passiert. Das Cast spricht mich an.
Ja, es ist auf jeden Fall mal ein Trailer, der nicht so viel verrät. Mhm. Und das ist doch in erster Linie.
Das ist viel wert heutzutage.
Das stimmt.
Ja, ich
sag. Aber für mich könnte das auch langweilig werden. Hm. Sag ich ganz einfach.
Ich sag top.
Ich sag, naja.
Wie so oft heute.
Ich will mehr Details. Und der Himmel ist zu klar. Ich will Wolken.
Ich habe mich gerade gefragt, was ist das denn nochmal? Mhm. Warum habe ich das mit Top bewertet?
Hast du?
Ja.
Ich sag mal direkt, ich habe es... das war der nicht. Ich habe es mit einer Ja bewertet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer geguckt. Nach 10 Minuten habe ich...
10 Sekunden.
Habe ich... Er geht 10 Minuten. Nach 10 Sekunden habe ich gedacht, was war da nochmal? Der labert und labert und labert und ich habe nicht zugehört, schon von Anfang bis Ende nicht, weil mich das überhaupt nicht fesseln konnte. Aber dann so nochmal geguckt und habe gedacht, aber das ist ja schon irgendwie so enigmatisch,
ja,
dass es vielleicht was sein könnte. Vielleicht auch nicht.
Mich erinnert das an den Trailer von Who Am I?
Mhm.
Ja, den ich auch sehr gut fand.
Verdammt. Aber der war, also der Trailer war ein bisschen reißerischer, fand ich. Der hier ist ein bisschen unscheinbarer irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Aber ich finde den super gemacht, sehr stylisch und weiß auch hier wieder nicht so richtig, was passieren wird, was ja nicht schlecht ist. Und ich mochte das sehr gern.
Ich sag mal ja.
Ich sag top. Remainder heißt der Film.
Remainder, gesagt. Ja. Und zwar am 12.05.
Genau. Und was kommt noch am 12.05.? Das hier, oder?
Ja.
Gut.
Was, wenn wir jedem Leben die Chance geben könnten, die es verdient?
Mhm.
Und man würde, wenn man das hört, nicht glauben, was das ist.
Nee, also ich habe so gedacht, sind wir in einem Trailer von irgendeiner Teenie-Serie gelandet? Oder habe ich so gedacht, bei der Musik? Ja, das ist Viktor Frankenstein, Genie und Wahnsinn.
Mhm.
Mit Daniel Radcliffe und James McAvoy.
Genau. Und Paul McGuigan ist der Regisseur des Ganzen. Was mir nicht klar war, bis ich diesen Trailer gesehen habe. Ich meine, ich wusste, dass das kommt. Und war auch schon voller Freude, weil das hat für mich auch so einen Van Helsing-Vibe. Wie gesagt, da bin ich dabei, ne?
Mhm.
Und Paul McGuigan hat Filme gemacht wie... Also Filme, die ich liebe. Gangster Number One, Wicker Park, Lucky Number 11. Er hat Sherlock-Folgen gemacht, die ganz prima sind. Und... als ich dann den Trailer geguckt habe und gesehen habe, ist das auch von dem, jetzt habe ich mich kaputt gelacht, weil das war nicht irgendwie ganz merkwürdig.
Okay.
Aber ja gut, das braucht auch sein Publikum wieder, also Leute, die sich auf sowas einlassen können, dann kann das prima werden oder es kann wieder Huntsman werden.
Ja, also trashige Vibes, schon in der Musik vorhanden.
Ja.
Und
in Daniel Radcliffes Perücke.
Ansonsten ist es aber schön, dass die beiden das machen, dass sie das mitmachen. Ich weiß nicht, ob die gedacht haben, das sei das total Seriöses, was sie da machen.
Nein.
Okay. Dann sei es ihnen gegönnt und ich sage, naja.
Ich auch.
Was sagen wir unserem Jungen?
Wie erklären wir Gott seinem eigenen Sohn?
Der junge Messias.
Auch 12.05. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war... Und dann ist da Sean Bean.
Ja.
Mittendrin ist da auf einmal Sean Bean. Ja, also das war öde. Das war öde. Das hat mir Jesus nicht schmackhaft gemacht.
Ja, das ist halt für mich, ist dieser erste Moment, oder im ersten Moment ist es für mich eine interessante Herangehensweise ja eigentlich an die Geschichte.
Ja, ich finde Jesus auch spannend, ne, als Figur. Also, mich kannst du damit eigentlich schnell hinterm Ofen hervorlocken. So, wenn Mel Gibson kommt und sagt, hier, ne, Passion ab.
Schlachte den aus, den Kerl.
Bin ich dabei. aber das war so langweilig. Ich fand den Trailer so langweilig, weil das war so ohne Kniff und Spaß und das war halt sehr arg dröge Bibel. Ja, wahrscheinlich nicht Bibel, aber es war so Messias. Zeug, das war so, es hatte keinen Kniff irgendwie, es war so langweilig.
Und ich fand es noch kitschig dazu.
Und ja!
Ja. Und ich glaube nicht, dass der Film dem Anspruch gerecht wird, den er haben will.
Ja.
Den er ausstrahlen will.
Ich glaube auch nicht, dass das jetzt, dass da alle reinrennen und denken, geil, mal ein Film über Jesus.
Ja. Also ich sag, naja.
Ich sag Flop.
Es gibt weder Beweise noch Gesetze, die sich auf Herzensangelegenheiten anwenden lassen. Uns bleibt die Unendlichkeit zu erforschen. Auf der Suche nach höchster Vollkommenheit.
Die Poesie des Unendlichen.
Das bleibt uns, die Unendlichkeit zu erforschen.
Ja, also für mich auch wieder ein sehr unscheinbarer Trailer, muss ich sagen. Ich freue mich immer, wenn Dev Patel irgendwo auftaucht. Dann denke ich mir.
Am 12.05.
Ah ja. Dann denke ich mir auch, der hat es doch irgendwie geschafft.
Irgendwie hat
das. Schön.
Ja, das habe ich geschrieben. Ich finde, das wirkt oberflächlich und ein bisschen überladen, weil das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Das ist so wie Concussion irgendwie. Es geht um die Unendlichkeit, aber dann geht es auch noch um hier Nationality-Konflikt und Racism und bla. Was ja auch alles wichtige Themen sind, aber das wirkte in dem Trailer alles so und dann ein bisschen davon. Ja, aber was ich daran mochte, war einfach, dass es auch mal irgendwie eine Figur ist, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und
davon gibt es weniger.
Richtig.
Das muss schon was heißen.
Das muss was heißen. Nein, was ich damit sagen wollte, war, dass wir hier mal eine indische Figur haben. Was ja nicht oft passiert.
Ja.
Und da bin ich für. Das wollte ich damit sagen.
Okay. Und hast du welche Bewertung?
Naja.
Ich auch.
Ihr seid keine Schüler mehr.
Wir werden ihnen alles nehmen.
Ihr seid X-Men.
Ihr seid X-Men. Mhm. X-Men Apocalypse, wie der neue Deutsche sagt.
Am 19.05.
Mhm.
Mehr sage ich dazu nicht.
Das geht weiter. Die X-Men-Reihe geht weiter und nach wirklich ja, ganz soliden Filmen könnte man sich auf sowas ja auch freuen.
Ja, aber meine Freude hält sich doch in Grenzen.
Mhm.
Ich finde den Trailer jetzt hier nicht so spannend.
Nee, ich auch nicht.
Der hat so eine Schubidubi-Stimmung, die dadurch ausgelöst wird, dass Jennifer Lawrence anscheinend erstens eine größere Rolle wollte und jetzt quasi in dem ganzen Trailer durch die Gegend rennt und versucht, neue X-Men, glaube ich, zu trainieren.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen so, und dazwischen ist so Weltuntergangsstimmung, wie wir das halt immer so brauchen, mit Oscar Isaac. So macht mir Weltuntergangsstimmung natürlich Spaß. Aber das wirkte so, das war kein guter Trailer. Ich meine, hallo, das sind die X-Men. Was ist da los bei euch?
Das ist total schade, weil X-Men kann erstmal Freude bei mir auslösen, aber dieser Trailer schafft das gar nicht. Kaum. Weil für mich auch das alles mega extrem jetzt hier wird anscheinend. Also riesige Zerstörung, aber ohne viel Passion dahinter, der Gegner wirkt jetzt schon langweilig, finde ich. Und komm.
Das fand ich noch nicht so besonders spannend.
Und das Einzige, was mich daran immer aufrechterhält, ist wirklich dieses tolle Cast und diese netten Rollen. Ne?
Wenn am Ende die Klinge kommt, die Wolverine-Klinge.
Ja.
Machen wir uns nichts vor.
Ich bin ja nicht der Wolverine-Mensch.
Ja, die Einzelfilme möchte ich auch nicht sehen. Aber so, wenn er da so durch die Filme rennt, durch die X-Men-Filme, ist doch wunderbar.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Das hat mich nicht begeistert. Das also ist wie mit dem Star Trek-Trailer.
Man denkt, also ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass hier durch diese viele Zerstörung, viel Wow, das Vielschichtige aus den Vorgängern irgendwie abgelöst wird. Hm. Weiß ich auch nicht. Das wirkt gar nicht mehr so.
Das Problem ist auch, dass es nicht besonders neu wirkt. Also ich meine, wir rennen jetzt schon durch zwei Filme, wo Michael Fassbender und James McAvoy sich in den Haaren haben. Und das ist es jetzt auch wieder. Es ist alles immer so. Ich weiß auch nicht. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt passiert was Tolles, Neues, was wir unbedingt sehen müssen. Sondern irgendwie, das war so bla.
Ja. Also in dem Sinne, naja.
Naja.
Im Wald ist das Böse.
Im Wald ist The Witch.
A New England Folktale.
Kommt wann?
Am 19.05.
Ah ja.
Das Spielfilmdebüt von Robert Eggers. Robert Eggers.
Und ja. Von dem Film hat man ja schon gehört.
Ja.
Hört man nur Gutes.
Das
soll wieder, das soll nach It Follows der Horrorfilm sein, der alles wieder revolutioniert. Und es sieht gut aus.
Ich kriege die Krise, wenn ich diesen Trailer sehe. Ich kriege wirklich die Krise. Ich will den gar nicht sehen, Kenny. Ich will den wirklich nicht sehen. Das macht mich jetzt schon fertig. Und das ist ein toller Trailer, möchte ich damit sagen.
Weil sehr, sehr gut gemacht, ja.
Einfach super gruselig ist und ekelig und bah und das ist und
düstere Bilder, eine wirklich eklige Musik, wenn man das so nennen kann und die gruseligste Ziege
der Welt. Ja.
Ja.
Und es hat einfach diesen Puritaner-Vibe, der ja sowieso immer so irgendwie unangenehm ist und da völlig ausgelebt wird. Also, das ist richtig unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass ich danach nicht mehr hier sitzen werde, weil ich in der Heilanstalt bin. Weil das will das gar nicht sehen, wirklich nicht.
Wir müssen das nicht gucken.
Doch, doch. Okay. Denn ich sage top.
Ja, top.
Top.
Und der soll so gut sein.
Yep.
Sie müssen verstehen, was für eine heikle Situation das ist.
Ich sitze hier 10 Meter neben einer Bombe. Erzählen Sie mir nichts von heiklen Situationen.
Das ist Money Monster. 26.05. von Jodie Foster.
Von Jodie Foster.
Von Jodie Foster.
Dafür mit Julia Roberts und George Clooney.
Und Jack O'Connell.
Ja. Für mich sieht das so aus wie so ein solider Thriller, den man sich sonntags nachmittags auf der Couch angucken kann. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ist so ein bisschen preachy, finde ich. Das ist so ein bisschen plump. So. Da scheint wohl ein bisschen Sozialkritik auf uns zuzukommen. So, das sagt uns der Trailer schon sehr subtil.
Das sagt schon der Titel.
Obwohl, das könnte auch Trash sein.
Ja.
Das könnte auch High im Supermarkt sein. Ja, aber wie gesagt, ich freu mich, dass Jack Connell dabei ist. Dann würde ich sowieso schon gerne gucken. Und hallo Dominic West und Giancarlo Esposito sind auch mit dabei.
Ja, stimmt.
Und auch kurz reingeschnitten, um uns zu zeigen, die sind auch mit dabei. Also ich würde auch gucken. Das scheint mir solide zu sein, vielleicht auch nicht.
Vielleicht ist es auch langweilig.
Aber könnte auch gut sein.
Ja, also naja.
Naja.
Quasi ganz im Sinne von The Girl Next Door. The Boy Next Door.
The Girl Next Door mit Alicia Cuthbert.
The Boy Next Door mit
J-Lo.
J-Lo.
Mit J. Wie wir sie nennen.
Ja.
Warum seid ihr hier?
Um unser Volk zu retten.
Oh, Warcraft.
Das klingt ja nach einer Mission.
The Beginning.
The Beginning.
Also, ja.
26.05. Ja.
So ein Film hat sicherlich seine Daseinsberechtigung.
Das habe ich auch aufgeschrieben. Da freuen sich bestimmt sehr viele Leute drauf.
Weil das ist auch eine gute Idee. Also eine finanziell gute Idee, glaube ich, von dem erfolgreichsten Spiel, das es nur gibt, einen Film zu machen. Oder? Mhm. Das ist ein guter Trick, glaube ich. Und man nennt das auch in weiser Voraussicht The Beginning.
Damit man dann bis Teil
aus
13
aus den Vollen schöpfen kann. Ja, aber ich glaube, ich würde mir das ungern nur jemals angucken, weil das sieht für mich überhaupt nicht schön aus. Mhm. Das sieht nicht schön aus, finde ich, und das spricht mich aber überhaupt nicht an. Also das kann vielleicht solide sein für Menschen, die das lieben, aber ich brauche das nicht.
Mir spricht das auch nicht an. Das ist von Duncan Jones. Alle, die Flimmerstube geguckt haben, wissen, das ist der Regisseur von Moon. Das erkennt man in dem Film, in dem Trailer nicht so, finde ich. Das ist auch optisch nicht so meine Welt. Aber wie gesagt, viele Leute werden sich drauf freuen. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Neighbors und dem Film, weiß ich, was ich eher gucken würde.
Neighbors.
Nein. Ich sag, na ja.
Ich auch.
こちら、鈴木陽子。マシンナンバー722。宇宙船レンタルナンバー Z。
The Whispering Star.
So is it. Auch am 26.05.
Und jetzt musst du mir das erklären, warum das in dieser Liste ist.
Weil ich das schön fand.
Ja?
Ja, ich meine, ich finde es jetzt, das ist sehr kurz. Das ist ja einer der kürzesten Trailer, die wir hier gesehen haben. Ist das nicht nur eine Minute oder so?
Das verdient schon mal Applaus.
Das verdient Applaus. Und kann da natürlich nicht großartig jetzt eine Spannung erzeugen. Aber ich mochte die Optik gerne. Ich fand, das hatte irgendwas Märchenhaftes und das hat das dann so vage gelassen, dass ich tatsächlich nachgeguckt habe. Und das ist so ein bisschen wie Moon. Also das ist wohl ein Roboter, der Post verteilt.
Mhm.
Und halt auf die dollsten Menschen stößt und dazwischen überlegen kann das Publikum sich überlegen, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein. So in der Riege war okay. Die Synopsis angelegt. Und ich fand, das sah schön aus und hat mich angesprochen irgendwie. Ich mochte das gerne.
Mhm. Ist das ein Sequel zu Wall-E? Oder ein Prequel zu Wall-E?
Beides. Prequel, Sequel zu Wall-E.
Das lieben die Leute, ja. Irgendwann kommt Charlize Theron noch dabei.
Sie ist irgendwo reingeschlüpft.
Ja, also, ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich habe gedacht, was ist das?
Du hast gedacht, was macht die Alte da? Musst du schon 12 Trailer gucken und jetzt auch noch das?
Ich habe wirklich nur aufgeschrieben, erklär mir das. Und naja.
Naja, habe ich auch aufgeschrieben.
Okay.
Aber?
Willst du in einem Video für meine Band mitspielen?
Wenn du eine Band hast, sing mir was vor.
Take on me.
Sing Street.
Jawohl.
Und
26.05.
Und das ist ein Trailer für mich. Nach all diesen ganzen Gedudel, was ich mir davor antun musste.
Sorry.
Gibt es nun auch einen Hoffnungsstarten im Filmmoment, dass es vielleicht doch ein bisschen gute Unterhaltung im nächsten Monat im Mai im Kino geben wird.
Das ist vor allem, und ich habe Naja mit Sternchen aufgeschrieben.
Oh.
Weil das ist vom Regisseur von Once.
Ja.
Und Can a Song Save Your Life heißt das bei uns. Ich glaube, wer ist das denn? Im Original heißt es anders. Aber Once finde ich richtig, richtig, wie wir alle wahrscheinlich, richtig, richtig toll.
Hm.
Und Can a Song Save Your Life fand ich so richtig so...
Ja.
Und deswegen, das ist auch wieder so, der Trailer ist super putzig und auch witzig und schnubbelig, aber dem könnte vielleicht auch das Herz irgendwo nicht so rauskommen wie bei Once. Weil wenn du Once mal gesehen hast, dann weißt du, was der kann, also der Regisseur. Und das war total tief bewegend und musikalisch. Und Can a Song Save Your Life war nur so musikalisch mit so doofen Charakteren und die Musik war auch nicht besonders gut. Also ist ja auch Geschmackssache, aber ich fand es halt nie so doll. Deswegen habe ich so einen kleinen Vorbehalt, aber der Trailer ist schon sehr charmant.
Wirklich sehr charmant.
Ja.
Knuffige Leute, knuffige Charaktere, so ein 80s-Feeling.
Plus Irland. Ja.
Was will man mehr?
Nicht viel.
Also ich sag top.
Ich sag naja, haben wir gerade gehört.
Mit Sternchen?
Mit Sternchen.
Gut. Dann sind wir schon fertig mit den vielen Trailern.
So schnell kann's gehen.
Ja. Wir hoffen, ihr habt jetzt so ein bisschen den Überblick, was ihr euch reinziehen werdet im Mai.
Was ist dein Top-Film des Monats, Kenny?
The Witch.
Meiner auch.
Ja. Und dann können wir jetzt hier weitermachen im Programm mit unserer Top 5.
Ja.
Und hier ist das Intro. Die Top 5 Comic-Verfilmungen sind heute dran. Passend zu unserem
nicht besprochenen Film Captain America.
Nein, passend zur Flimmerstube.
Das stimmt natürlich.
Zu unserem wöchentlichen Film- und Serienmagazin auf YouTube.
Das ihr natürlich auch schon alle jede Woche guckt.
Richtig.
Richtig.
Wie war die Kategorie für dich?
Ja. Ich habe auch mal wieder wie letztes Mal gedacht, ich versuche mal so ein paar Sachen zu nehmen, die
nicht in jeder Liste sind.
Ja, genau. Wir haben ja auch 2 Zusendungen bekommen. Da haben wir auch schon ein paar Sachen dabei, die Base abdecken. Und dann...
Oh Gott, ich gehe dann jetzt wahrscheinlich mit der Base, weil ich diese Zusendung nicht durchgelesen habe.
Oh. Vielleicht dann. Auch nicht. Vielleicht auch nicht.
Ja, okay.
Wir haben hier auch ein paar schöne Sachen dabei. Wirklich.
Die Base ist nicht schön?
Nein, nicht so ganz Base, wollte ich damit sagen. Auch so ein paar Sachen, die von der Base... Kenny, labber hier nicht rum. Das war ich nicht auf deinem Tisch hier, den du so liebst.
Okay, Platz 5.
Platz 5. Wo fangen wir an?
Bei unseren Zusendungen, oder?
Ja, wir haben einmal einen neuen Zusender dabei.
Wie heißt er?
Er heißt Sebastian aus Salzburg.
Oder Schwerin.
Er pendelt. So, er hat auf Platz 5 Kick-Ass. Hm. Auch eine Inszenierung, die übertrieben angelegt ist, aber trotzdem Spaß macht. Aber nur im Ranking, weil ihm nichts mehr eingefallen ist, sagt er. Ganz was? Ehrlich, sagt er ganz ehrlich.
Der Sebastian aus Schwerin kennt doch bestimmt sicherlich mehr Filme, oder nicht?
Ja, aber die scheinen ihm nicht Top 5 würdig zu sein.
Ja, okay. Ich kenne Kick-Ass leider nicht.
Darum geht es ja hier.
Und du?
Auch nicht, nein. Aber da hört man auch nur Gutes drüber, ganz ehrlich. Müssten wir mal gucken.
Beim nächsten Mal. Mhm. Ja, und welche andere Zusendung haben wir noch?
Unsere Anna.
Anna?
Anna aus Alabama, die immer dabei ist. Auf Platz 5. Thor. Der einzige Avenger, den ich mag. Da klappt Action mit Witz und Pep. Ein liebenswerter, unbeholfener Thor.
Wie schön.
Wie schön. Der war auch auf meiner Liste, aber hat es dann nicht geschafft.
Der ist auch nicht so in der Base, glaube ich, dabei. Der ist ja generell eher nicht so beliebt, oder?
Das kann ich nicht verstehen. Doch, der ist, also kritikermäßig, da glaube ich, sehr beliebt.
Ja.
Wie die Fanbase jetzt dazu steht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Fanbase liebt alles.
Die liebt auch vor allem. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
Jetzt kommt's.
Vielleicht fällt es mir gerade gleich nochmal ein.
Worauf spielst du denn an?
Auf Colby Smulders.
Ach so. Ja, Maria Hill. Die lieben wir alle.
Okay.
Ach so, wir sind ja auch noch dran. Hau raus.
Ich habe auf Platz 5 Marvel's The Avengers.
Mhm.
Ja, das ist für mich eine Base für alles, was danach kommt. Also in meiner Top 5.
Das ist für mich eine Base für alles, was danach kommt in meiner Top 5. Ja.
Also den, ich wollte damit sagen, den habe ich schon mal weg.
Ach so, ja.
Den
müssen wir mal erwähnen.
Den muss ich erwähnt haben, der ist einfach Bombe, der Film. Und auf Platz 5 kann ich den gut verkraften. Weil es kommen noch viel bessere.
Tatsächlich.
Ja.
Und du damit sagen, 4, 3, 2 und 1 sind besser als 5?
Sollte so sein.
Ich habe auf Platz 5 Superman 3.
Hm.
Aus dem Jahre 83 und das ist arg geschummelt, weil der Comic auf dem Film basiert.
Okay.
Aber das ist hier meine Party und deswegen wird das jetzt so gemacht. Das gilt, glaube ich, als der schlechteste Superman-Film, den es gibt.
Mhm.
Und das ist mir scheißegal, ich habe den als Kind geliebt wie nichts Gutes. Und der gilt als schlecht, weil der halt witziger ist. Der ist slapstickiger, alberner, einfach so, was man als Kind so cool findet.
Mhm.
Und außerdem gibt es in diesem Film, und das lieben dann, glaube ich, auch alle wieder sehr, gibt es einen Kampf zwischen dem guten Superman und dem bösen Superman. Weil der wird von irgendeinem besonderen Kryptonit, glaube ich, verstrahlt und dann spaltet sich seine Persönlichkeit.
Mhm.
Und die ist nicht so super, ist eher so fies. Wie bei Spider-Man, in Spider-Man 3. Und dann kloppen die sich auf einem Schrottplatz. Quasi Christopher Reeve gegen Christopher Reeve. Und für 83, was habe ich gesagt? 83. 83. Ist das schon verdammt geil gemacht.
Mhm.
Und ich mochte das halt auch gerne als Kind, dass es ein bisschen witziger ist und nicht so ernst und nicht so du. Und ich finde, das passt auch gut zu Superman, dass der nicht so ernst ist mal und nicht immer nur die Welt retten will und alles ist schlimm, sondern dass der auch mal ein bisschen keck ist.
Ja.
So sieht's aus.
Gut.
Muss ich denken.
Ja, stopf dir nicht so viel in den Mund und rede mal aber einfach weiter.
Damit du dir was in den Mund stopfen kannst. So. Wir haben auf Platz 4 bei Sebastian Men in Black.
Mhm.
Im Gegensatz zu meiner Frau, die unter anderem Anna aus Alabama sein könnte.
Aber nur vielleicht.
Unter anderem vor allem. Also im Gegensatz zu meiner Frau mag ich Will Smith sehr gerne. Nein, mag er Will Smith. Zudem, witzig gemacht, ein Mops, der Frank heißt. Muss reichen.
Die erste Fortsetzung war unnötig. Die zweite hatte ein nettes Ende. Ja, wir spoilern das jetzt hier nicht.
Ah, oh, okay.
Aber, ja, Men in Black.
Und bald kommt ja auch das neue Projekt. Das neue MIB-Projekt. MIB 23. Mal gucken, wie das wird.
Ja, das ist ja arg merkwürdig.
Ich wusste überhaupt nicht, dass das ein Comic ist, wo du das jetzt gerade hier vorliest. Ja?
Er lügt. Nein. Nein, das ist wirklich ein Comic.
Gut.
Anna hat Ant-Man auf Platz 4.
Mm.
Wer hätte gedacht, dass der mir so gut gefällt? Absolut süß, gut dosierte Action.
Mhm.
Ja, Ant-Man fanden wir doch auch prima.
Ich habe den geliebt.
Geliebt hast du den.
Was ich noch mehr geliebt habe, ist auf Platz 4 Sin City.
Mhm.
Weil sowas hat man vorher noch nicht gesehen. Mhm. Und das wurde danach oft kopiert und nicht mehr erreicht. Diese Optik, dieses Düstere und dieses Episodenartige, das stimmt alles in dem Film. Den kann man sich immer wieder gut angucken und deshalb ist er bei mir auf Platz 4. Bei mir auf Platz 4. Das könnte so eine ZDF-Morgensendung sein. Bei mir auf Platz 4.
Die geht da nur 5 Minuten. Und wird von Andrea Kiebel gemacht. Bei mir auf Platz 4 ist From Hell aus dem Jahr 2001.
Bei mir. Entschuldigung.
Tob dich aus.
Ja, From Hell. Das wusste ich, dass das ein Comic ist.
Nochmal? ja, basiert auf dem gleichnamigen Comic von Alan Moore und Eddie Campbell. Ich bin ja großer Jack the Ripper-Enthusiast, also nicht, dass ich schön finde, was er da gemacht hat, sondern...
Anhänger.
Ich kopiere das auch gerne. Nein, ich finde das spannend. Das ist mal ein True-Crime-Ding, was ordentlich, vor allem, weil es nie aufgeklärt wurde, glaube ich, immer noch Leute fasziniert. Den Comic kenne ich nicht. Ich kenne ein paar Bilder davon, aber ich habe den Comic nicht gelesen. Möchte ich unbedingt gerne mal. Den Film, und da bin ich vielleicht auch in der Unterzahl, mag ich sehr gerne. Der ist so super viktorianisch-gothic-mäßig, sehr finster. Und wenn man so diesen Jack the Ripper-Hang hat, dann erkennt man da ja so einige Punkte wieder und wie die dann halt in diese Verschwörungsgeschichte, die sich da spinnt, eingepflanzt sind. Das finde ich gut gemacht. Und was heißt gut gemacht? Spannend gemacht, schön gemacht. Optisch finde ich den halt schön und da war Johnny Depp auch noch nicht so verbraucht. Da hat man dann auch gerne mal geguckt, wenn Johnny Depp
da war. Da war er noch nicht mit Amber Heard zusammen.
Das hast du gesagt. Das würde ich nie behaupten. Obwohl ich gelesen habe, dass Alan Moore das nicht so lustig fand, dass Johnny Depp die Rolle gekriegt hat, weil in dem Comic ist der wohl nicht so ein drogennehmender junger Kerl, sondern so wirklich so wie Eberlein auch wirklich war, so ein knurriger, älterer Herr, der versucht, den Fall zu lösen. Okay. Und der fand das dann nicht so lustig. Aber ich habe mir gedacht, wenn Johnny das da macht, dann ist das okay.
Okay.
Okay. Ich muss direkt weitermachen.
Platz 3. Wir kommen in die Top 3.
Platz 3. Sebastian? Und das finde ich sehr schön, hat Asterix erobert Rom.
Ah.
Der legendäre Passierschein A38 spiegelt die übertriebene Bürokratie unserer Gesellschaft wider. Außerdem lehrt uns Asterix, wenn uns jemand nicht passt, einfach auf die Fresse hauen.
Ja.
So sieht's aus. Ja,
das
wunderbar.
Das ist für mich auch der beste Asterix-Fan.
Welcher ist der allererste ist der mit den Aufgaben?
Der Gallier. Nee, das ist erobert Rom.
Ach, das ist erobert Rom? Mhm. Ach ja, genau, dann ist es die Aufgabe, diesen Schein zu holen.
Ne? Ja, ja.
Ah ja, genau. Ja, den mache ich auch gerne. Den und den Britenfilm.
Und Kleopatra.
Stimmt.
Also Asterix.
Ach, eigentlich alle.
Asterix hat echt gute Filme. Da haben wir noch nie so drüber gesprochen hier.
Sebastian aus Schwerin hat uns da jetzt drauf gebracht. Bald ein Special.
Ja. Und was hat die Anna?
Die Anna hat auf Platz 3 The Dark Knight. Absolut genialer Film mit viel Spannung, Action, geiler Optik und einem der besten Bösewichte der Filmgeschichte.
Wo sie recht hat,
können wir nicht
können wir nicht anstiegen.
Können wir nicht anstiegen. Können wir
können wir nicht anstehen.
Können wir und wollen wir nicht anstehen.
So sieht's aus.
Ich habe auf Platz 3 Guardians of the Galaxy.
Aha.
Weil der ist vieles, aber vor allem ist er lustig.
Und das ist ein Kriterium für dich?
Ja, nein, also da war ich so völlig geflasht von, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil so viel erwartet habe ich nicht. Man hat Gutes gehört vorher schon, aber mein kleines Chris Pratt-Herz hat immer höher geschlagen während des Verlaufs des Films und ja, ich liebe den Film.
Und Chris Pratt?
Ein bisschen. Da liebe ich Groot mehr.
Ah, wer nicht?
Ja.
Ja, auf Platz 3 habe ich Road to Perdition, das tatsächlich auch ein DC-Comic ist.
Ah ja.
Den ich auch nicht kenne, aber den Film liebe ich sehr. Gangster-Story, 30er Jahre, Tom Hanks ist auf der Flucht mit seinem Sohn, der übrigens gespielt wird von Tyler, ich kann ihn nicht aussprechen, Teen Wolf.
Hocklin.
Hocklin, was weiß ich, auf jeden Fall in klein, also man soll es nicht meinen. Ja, Jude Law ist ganz, ganz wunderbar in dem Film. Und das ist der letzte Spielfilm mit Paul Newman. Der ist sehr langsam. Der Film ist sehr langsam, sehr atmosphärisch, finster und halt so trotzdem mit Herz irgendwie, weil es einfach um eine Vater-Sohn-Geschichte geht und dann trotzdem auch das Gangster-Element, also alles, was ich so gerne mag. Und ist von Sam Mendes, also da wissen wir ja, die Direction ist top. Und
schön.
So sieht's aus.
Und was mag der Sebastian noch lieber?
Der hat sich auch gedacht, it's my party. Der hat nämlich direkt bei 2 die X-Men-Reihe aufgeschrieben.
Aha.
Hier ist sogar die übertriebene Action geil. Außerdem die Message über die Anerkennung Andersseiender. In Klammern keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Andersseiender gibt's bestimmt.
Ach, wir reden hier so viel Stuss.
Da kannst du dich einreihen.
Ja.
Ja, das ist eine solide Reihe. Die neuen Filme haben wir auch Spaß dran.
Ich kenne die alten gar nicht so.
Haben wir die nicht mal zusammen geguckt?
Ja. Alle?
Ja.
Ja.
Kannst du dich nicht dran erinnern?
Nicht so wirklich.
Okay. So, jetzt wird's wiederholend. Die Anna hat Kick-Ass auf Platz 2.
Oh.
Yeah, sagt sie. Actionreich, lustig, nimmt sich nicht so ernst.
Ja. Siehst du, die Anna findet das auch wichtig, dass Filme lustig sind und witzig.
Ja.
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 Ich habe auf Platz 2 Captain America, The Winter Soldier.
Ja.
Und was soll ich sagen? Also letztes Jahr, glaube ich, mein Film des Jahres. War das letztes Jahr?
14.
Vorletztes Jahr. Und ich glaube, 3-mal jetzt gesehen und 3-mal geliebt. Der wird nicht langweilig, der hat Humor, der ist einfach geil choreografiert in jederlei Hinsicht und ist wunderbar. Also nicht langweilig, 100%.
Gut, dass wir das gesagt haben. Platz 2, Batman Begins. Mhm. Weil ich wusste doch, dass ihr alle The Dark Knight sagen werdet. Und der ist ja auch prima, aber Batman Begins finde ich auch prima, weil der geht immer so ein bisschen unter, weil der noch, glaube ich, auch so eine kleinere Geschichte hat. Das ist ja dann alles sehr lokal gehalten. Wir müssen Gotham, okay, es ist immer lokal gehalten, aber es ist schon noch kleiner. Was müssen wir retten? Waisenkinder? Die Stadt? Ja. So ein Stadtteil? Irgendwie sowas.
Die Stakes sind kleiner.
Sind
lower.
Genau, und das finde ich nett, also weil es ja auch einfach darum geht, diesen Charakter irgendwie so menschlich einzuführen, den in dieser Realität, die wir hier kennen, so zu verankern. Und das funktioniert halt einfach super toll in dem Film. Das ist eine spannende Aufbaugeschichte und dadurch funktioniert der ganze Rest ja auch erstmal. Dadurch, dass wir lernen, was macht Bruce Wayne überhaupt aus und was ist sein Charakter, seine Ambition, was mag er gar nicht und darauf baut ja das ganze andere. Und das wird hier super eingeführt. Der ist genau optisch genauso grandios wie die anderen. Und das hat so viele tolle Nebencharaktere. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Cillian Murphy als die Scarecrow sehen wir da ja noch am meisten. Im zweiten kommt er auch noch mal kurz vor. Aber hier ist er ja ein bisschen präsenter. Ganz wunderbar. Ich mag Ken Watanabe sowieso immer gerne. Und da als Ra's al Ghul ist jetzt vielleicht nicht der spektakulärste Gegner jetzt in der Reihe. Aber doch bringt so ein bisschen Exotik da rein und irgendwie ist das nett und schlägt ja auch nochmal den Bogen zu Teil 3. Gary Oldman ist natürlich immer dabei, aber ich finde einfach, der leistet so eine gute Vorarbeit für den ganzen anderen Rest und steht für sich alleine auch